SWR Kultur. Lesenswert Feature.
Da stehen jetzt zwei Kisten mit Fundstücken, einfach Objekten, Gegenständen, die ich auf den Streifzügen durch die Banlieue gefunden und mitgenommen habe.
Anne Weber, Schriftstellerin.
So, und jetzt machen wir diesen Karton mal auf und gucken da rein. Das ist für mich selbst, ich habe da jetzt auch schon länger nicht mehr reingeguckt, eine Überraschung. Also.
Schwarzer Luftballon, in dem keine Luft ist. Avenue Jean Mermoz, La Courneuve. Kleiner brasilianischer Fußballspieler, dem die Beine fehlen. Espace d'Abraxas, Noisy-le-Grand.
Hier ist ein Zettel, den ich aufgelesen habe. Da steht drauf, elle ist aber durchgestrichen, elle apporte un costume, aussi il apporte une cravate de gris et il porte des chaussures. Also das ist in einem sehr unbeholfenen, fehlerhaften Französisch geschrieben, ein Satz, dass hier jemand ein Kostüm trägt und einen Anzug und eine Krawatte, eine graue und Schuhe. Aber dieser Satz ist so fehlerhaft, dass ich denke, dass er von einem Ausländer oder einer Ausländerin geschrieben wurde, vielleicht als Übung, um Französisch zu lernen, so wirkt es. Und das habe ich gefunden in Bobigny, Rue de la République, vor der Cité des Bons Enfants, vor der Siedlung der guten Kinder.
Fremd und vertraut. Unterwegs in Paris mit der Schriftstellerin Anne Weber. Ein Feature von Beate Tröger.
Es ist ein regnerischer Abend im März 2025. Anne Weber und ich sind auf dem Weg ins Kulturzentrum La Capsule in Le Bourget, in der Avenue Francis de Pressensé, in der nördlichen Banlieue von Paris. Dort wird die Fotoausstellung Mon Cousin Jacques, Mon Histoire est ici eröffnet. Der Künstler, dessen Fotos zu sehen sind, ist Bruno Bougelal. Er ist seit vielen Jahren mit Anne Weber befreundet.
Wir sind hier in einem Ort, der heißt La Capsule. Das ist ein Ausstellungs- und Veranstaltungsort und auch ein Ort, der Fotografie gewidmet ist.
Die Fotos der Ausstellung zeigen Szenen aus der Banlieue. Bougelal, Sohn eines algerischen Einwanderers, geboren und aufgewachsen in der Banlieue, ist dort seit vielen Jahren mit der Kamera unterwegs, um das Leben der Menschen zu dokumentieren. Die Banlieue, die das innere Paris wie ein Ring umgibt, ist auch der Schauplatz von Anne Webers Roman Bannmeilen. Der Roman in Streifzügen, wie die Bannmeilen im Untertitel heißen, erschien im Frühjahr 2024 und folgte auf Annette, ein Heldinnen-Epos, für das Anne Weber 2020 den Deutschen Buchpreis erhalten hatte. In Bannmeilen erkundet eine Erzählerin, die der seit 1984 in Paris lebenden Weber nachempfunden ist, neues Terrain, die Banlieue, besonders das Département Seine-Saint-Denis, das seit den Olympischen Spielen 2024 im Umbruch ist, weil dort viele Wettkämpfe stattfanden. Bruno Bougelal bot Anne Weber 2022 an, ihr die Gegend zu zeigen. Der Fotograf wurde zum Vorbild für den Filmemacher Thierry im Roman, mit dem die Erzählerin umherstreift. Er bringt ihr eine Welt näher, die ihr wenig bekannt ist und die ihr ohne seine Begleitung verschlossen bliebe. Wir sind ein bisschen spät am Ort der Ausstellung angekommen und hören gerade noch, wie Bruno Bougelal sich in seiner Eröffnungsrede bedankt. Er spricht davon, dass er sein fotografisches Projekt auch weiterhin fortsetzen wird. Bruno Bougelal stellt auch Anne Weber vor und erzählt von ihrem Buch. Im Kulturzentrum sind riesige Fotos wie eine Tapete an den Wänden aufgebracht. Sie zeigen Szenen aus der Banlieue und erstrecken sich über den gesamten Raum, von dem eine Treppe ins erste Obergeschoss führt. Dort sind weitere Fotos zu sehen. Anne Weber zeigt mir Motive, die mit dem Roman zu tun haben.
Das war nach einem langen Marsch. Ich weiß nicht, wie viele Stunden waren wir da schon gelaufen. Und ich sehe auch so richtig erschöpft aus. Und Renaud wollte unbedingt, dass wir noch bis zu dieser Bushaltestelle laufen. Das sieht man jetzt natürlich nicht, wo die liegt, aber die liegt an einer Route Nationale, an einer Schnellstraße, die wir von Gott weiß woher auf Paris zugelaufen sind, kilometerlang. Und irgendwann an genau dieser Bushaltestelle wollte er aber dieses Foto von mir aufnehmen. Und da sitze ich nun da inmitten des Mülls und vor so einer verkratzten Bushaltestelle-Scheibe.
Zweimal die Woche waren sie unterwegs. Oft zwischen 12 und 22 Kilometer am Tag. In einem halben Jahr kommt man damit auf rund 600 Kilometer. Insgesamt schätzt Anne Weber die für die Recherchen zurückgelegte Strecke auf mindestens 1000 Kilometer. Ein weiteres Foto, das einen feingliedrigen und melancholisch dreinschauenden Mann hinter einer Theke zeigt. Sein Alter ist schwer zu schätzen.
Das ist der Mann, der Modell gestanden hat, der Figur des Rashid im Buch. Der Kneipeninhaber, der Caféinhaber, der über seine kleine Kneipengemeinde wacht. Und so ein Ort der Menschlichkeit, eine kleine Insel der Menschlichkeit in einem Ozean der Tristesse, muss man sagen, aufrechterhält.
Dieses Café ist zu einem wichtigen Ort für Weber und Bougelal geworden. Im Roman hat Anne Weber den Namen des Cafés und auch die Identität des Betreibers verfremdet. Von oben ist Musik zu hören. Der Musiker ist ein Freund von Bruno Bougelal.
Das ist Hakim Hamadouche, ein aus Algerien stammender Musiker, Mandolütspieler. Ich glaube, im Deutschen sagt man Mandole dazu. Das ist ein algerisches Instrument, das hier elektronisch verstärkt ist. Und er hat gesagt, dass er als 5-6-jähriger Junge in Algerien, da gab es einen, der ein bisschen irre war und immer Selbstgespräche geführt hat. Das Lied heißt deswegen Le Maboul, das heißt der Irre, der Verrückte. Und die Kinder und er auch haben damals Steine nach dem Mann geschmissen. Und wo er herkommt, hat er gesagt, in Algerien, die Irren, das sind Engel. Die Erwachsenen tun den Irren nichts an, weil sie Engel sind. Kinder sind auch Engel, aber eben auch Engel, die auch böse sein können. Und deswegen hat er mit den anderen damals Steine nach diesem Mann geworfen. Und um Vergebung zu bitten, hat er dieses Lied komponiert.
Ein weiteres Foto.
Und das ist übrigens ein Fundstück. Das ist eine Puppe, die ich mitgenommen habe und die von Bruno fotografiert worden ist vorher. Aber ich habe sie nun zu Hause in einer meiner Kisten liegen, in der ich die Fundstücke aufbewahre.
Suchbewegungen und das Erkunden von Fremdem sind wichtige Motive in Anne Webers Schreiben, nicht erst seit Bannmeilen. Manchmal braucht es eine Weile, um so Naheliegendes wahrzunehmen.
Leur cœur coudronné était doux comme de l'airain. La Seine les purifia sur le canal Saint-Martin. Le soleil ne séchera pas les larmes d'Augustin. Parisien, parisienne contre l'inertie du quotidien. La rue voulut me laisser raide sur le bitume. Mais j'ai toujours un feu, donc j'ai fait avec ma plume.
Anne Weber und ich sind am Tag nach der Ausstellung verabredet. Wir treffen uns in ihrer Wohnung im 19. Arrondissement Butte-Chaumont im Norden von Paris, in einem mehrgeschossigen Altbauhaus. Hier lebt die Autorin mit ihrem Mann, dem Verleger Antoine Jacotet. Das Haus ist von mehreren Schulen umgeben. In einem der Pausenhöfe demonstrieren Schüler gegen Kürzungen im Bildungsbereich. Ihre Sprechchöre dringen bis in den 5. Stock, den man über die Treppe oder einen engen Personenaufzug erreicht. Am Wohnzimmertisch erzählt mir Anne Weber, wie es dazu kam, ihre seit Jahrzehnten gewohnte Bewegungsrichtung in Paris umzukehren und nicht innerhalb des Autobahnringes, intramuros, wie die Pariser sagen, zu bleiben, sondern an die Ränder der Stadt, extramuros, zu gehen, in die Banlieue. Es bedurfte des Angebots ihres Freundes Bruno, der im Roman zur Figur des Filmemachers Thierry wird.
Als Thierry mir also den Vorschlag machte, ihn einmal zu begleiten, vielleicht aber auch erst, als wir den ersten Streifzug hinter uns hatten, der uns 23 Kilometer kreuz und quer durch mehrere 9-3-Vororte führte, dämmerte es mir allmählich, dass ich jahrzehntelang in unmittelbarer Nähe einer fremden Welt gelebt hatte, ohne ihr das geringste Interesse entgegenzubringen. Ich hatte ferne Kontinente bereist, hatte Städte erforscht und Inseln erwandert. Aber für das Fremde und andere in nächster Nähe war ich blind geblieben.
In Begleitung von Bruno Bougelal begann Anne Weber, sich die nördliche Banlieue, das Département Seine-Saint-Denis, zu erschließen. Le 9-3, wie die Franzosen das Viertel nach der Postleitzahl nennen.
Eigentlich habe ich versucht, so weit wie möglich vorbehaltlos und in gewisser Weise auch da angreifbar, weil ja so ein bisschen naiv loszugehen und einfach zu schauen und zu hören und mir auch Orte zeigen zu lassen, denn wir waren ja zu zweit unterwegs.
Sie ließen sich oft einfach treiben, Bruno erzählte. Und obwohl Anne Weber und Bruno Bougelal sich zu diesem Zeitpunkt lange vertraut sind, fielen ihnen bei ihren Streifzügen immer stärker Dinge und Ansichten auf, die sie trennen. Im Roman findet die Fremdheit auch sprachlich ihren Niederschlag.
Thierry ist der einzige Franzose, den ich je im sogenannten passé simple habe sprechen hören. Eine Vergangenheitsform, die im Französischen schon lange nur noch in der Schriftsprache überlebt. Im Deutschen gibt es dafür keine Entsprechung. Doch die Wirkung ist ungefähr, als würde jemand sagen, in diesem Haus ward meine Mutter geboren. Es war befremdlich, ihn so reden zu hören. Und es war komisch, denn er verwendete diese altertümlichen Verbformen ohne jedes ironische Lächeln, als sei dies die übliche Art, sich auszudrücken.
Anne Weber hatte schon vor dem Schreiben der Bannmeilen über das komplexe Verhältnis von empirischer Wirklichkeit und erzählerischer Fiktion nachgedacht. Was es bedeutet, verfremdete Gespräche und Lebensgeschichten aufzunehmen, darüber spricht sie im Briefwechsel mit dem Autor Thomas Stangl. Über gute und böse Literatur, Korrespondenz über das Schreiben, erschien 2022. Darin verhandeln die beiden anhand von eigenen Schreiberfahrungen und Beispielen aus der Literatur die Wechselwirkungen und auch die schwerwiegenden Probleme dieses Verhältnisses, bewegen ästhetische und moralische Fragen. Anne Weber schreibt:
Das Gefühl der Anmaßung, wenn es um die Darstellung echter Menschen geht, ist bei mir sehr ausgeprägt. Jede herkömmliche Art der Fiktion, bei der die Illusion entstehen soll, so sei dieser Mensch gewesen, so habe er gedacht, gesprochen, widerspricht so sehr meinem Empfinden, dass ich gezwungen bin, auf andere literarische Formen auszuweichen oder gar welche zu erfinden. Es war mir wichtig, auf unterschiedliche Weise zu unterstreichen, dass das, womit der Leser es zu tun bekommt, nicht der lebendige oder gelebt habende Mensch und dessen wirkliches Leben ist, sondern ausschließlich meine Sicht auf ihn und sein Leben. Also die Illusion zu brechen.
Das gilt auch für Bannmeilen. Es griffe zu kurz, den Roman als direkte Übersetzung dessen aufzufassen, was Bruno Bougelal Anne Weber erzählt hat und was die beiden erlebt haben. Die Autorin arbeitet mit Techniken, die das Erlebte überformen.
Es ist ein Verweben von Dialogen, Gesprächen mit auch Erzählen von den Orten, auch zum Teil verwoben mit Recherche über die Orte. Das ist ja sehr interessant, was da für Orte sind, welche Geschichte diese Orte haben. Da habe ich dann abends immer noch, wenn ich heimkam, sehr viel drüber gelesen, nachgelesen. Und manchmal verweist ein Ort auch auf einen anderen. Eigentlich sind diese Streifzüge ja so ein bisschen ziellos.
Während sie unterwegs waren, machte sich Anne Weber niemals Notizen. Sie suchte sich andere Gedächtnisstützen, las Gegenstände auf, nahm sie mit und schrieb im Anschluss, aus der Erinnerung.
Das Schreiben findet sowieso bei mir am Tisch statt und nicht irgendwo unterwegs. Ich habe auch nur zum Beispiel noch nie in Cafés oder an öffentlichen Orten oder so geschrieben. braucht er schon einen Rückzugsort.
Gerahmtes Foto eines Mannes mit dem Namen Édouard Churet. Kreisel Denis Diderot, Drancy. Bewerbungsschreiben für ein Praktikum in einem Kindergarten mit Nachweis über eine besondere Qualifikation im Umgang mit Aggressionen. Quai du Châtelier, Île Saint-Denis.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, welches das erste Objekt war, aber ich weiß, dass ich gedacht habe, hätte ich diesen Gegenstand innerhalb von Paris gefunden und gedacht habe, nein, das ist ein Gegenstand, der hier an diesen Ort gehört.
Ein paar Schuhe in lachsfarbenem Lackleder, teils mit Kroko-Imitation, Schuhgröße 39 von Zara. Avenue du Colonel Fabien, Saint-Denis. Kleiner Engel mit einem Flügel, einem Arm und einem Bein. Cimetière Communal, Section Juive, Bobigny.
Je nach Gegenstand kann das natürlich auch falsch sein. Man könnte solche Gegenstände vielleicht auch in manchen Vierteln von Paris finden. Aber dieses Paris intramuros, wie das genannt wird, also das Paris innerhalb des Peripherik, das eigentlich alte Paris, ist so klein im Grunde. Alle Straßen werden gereinigt, alles wird weggeräumt, was da so rumliegt oder was Leute fallen lassen.
Eine uralte und verdreckte Puppe mit schwarzem Haar und sehr großen Kulleraugen. Das Gesicht voller Sand und Erdspuren mit welken Blättern im Haar, ohne Ortsangabe.
Während in der Banlieue es so viele so weite Räume gibt oder Ränderstreifen an Schnellstraßen entlang, auch diese ganzen Normansland-artigen Gelände, wo einfach viele Dinge liegen bleiben oder hingeweht werden.
Gut erhaltene Arbeitshandschuhe. Rue Julien Grimaud, Drancy.
Und dann da ewig liegen und verrotten. Und deshalb findet man dort Gegenstände, die man, glaube ich, in Paris nicht finden würde. Dann hier ein Umschlag. Das ist offensichtlich ein Umschlag, der jemandem nachgeschickt wurde an eine Adresse in Drancy. Ich mache ihn jetzt mal auf. Da ist ein Brief drin. Und dieser Brief ist von einer Bank, BNP Paribas. Die Frau, an die der Brief gerichtet ist, hat ihr Konto überzogen. Und zwar über 3000 Euro ist das Konto überzogen. Und mittlerweile sind die Zinsen angelangt bei 18,40%. So viel Zinsen hat sie dafür zu bezahlen. Und da sie das nicht tut, droht man ihr an, alles Mögliche, unter anderem, dass sie in so ein Register eingetragen wird und dann über Jahre überhaupt kein Konto mehr eröffnen darf und dass ihr jetziges Konto geschlossen wird. Die wohnte nicht in Paris und auch nicht in der Vorstadt, dem Brief nachzuurteilen, aber ist vor diesem Brief vielleicht geflohen irgendwo anders hin und vor ihren Schulden geflohen und hat sich das dann dorthin nachschicken lassen, aber den Brief dann vor Wut vielleicht, vor Ärger auf die Straße geworfen. So.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies, et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses.
Wir sind jetzt hier am Gare du Nord, am Nordbahnhof. Es ist einer von, ich glaube, 5 Bahnhöfen in Paris. Und es ist ein ganz großer Verkehrsknotenpunkt. Ich glaube, es ist einer der größten Bahnhöfe Europas, wenn nicht gar international. Das sind hier jetzt am späten Nachmittag Hunderte, Tausende von Menschen, die hier kreuz und quer laufen. Und die drängen hin zu ihren Vorstadtbahnen und in die Vorstädte, in die nordöstlichen, nördlichen Vorstädte rausfahren, nach Hause fahren wollen.
Anne Weber und ich sind an der Stelle, wo sie sich regelmäßig mit Bruno verabredet hat, um in die Banlieue aufzubrechen.
Man sieht, was das für eine durchmischte Bevölkerung ist oder eigentlich in gewisser Weise durchmischt, aber andererseits auch wieder sehr wenig. Viele haben Sportkleidung und Turnschuhe an. Es gibt aber auch Leute, Afrikanerinnen mit afrikanischem Kleid und Turban auf dem Kopf, habe ich gesehen gerade. Es gibt Leute, die wahrscheinlich aus Indien und Pakistan stammen. Es sind Leute, die erschöpft wirken, auch natürlich von ihrem Arbeitstag.
Im Kopf sehe ich die schnell sich kreuzenden Passanten. Aus einer hier im Untergeschoss von keinem Vogel eingenommenen Perspektive. Ich sehe, wie flüssig sie aneinander vorbeigleiten, ohne sich dabei anzuschauen. Ihre lang erprobte Städterwahrnehmung erfasst die kaum merklichen Körperbewegungen der Entgegenkommenden und nimmt sie vorweg. Ihr steter Fluss hat etwas Hypnotisches. Und irgendwann, den Strom mühelos querend, kommt Thierry auf mich zugeschlendert und lächelt schief. Er will mir heute zeigen, wo er geboren wurde und die ersten Jahre seines Lebens verbracht hat.
Wir sind ja gerade aus einer dieser Vorstadtbahnen ausgestiegen. Wir sind in eine nicht eingestiegen, weil wir da gar nicht mehr rein gepasst haben. Haben dann die nächste genommen und da stand man so gedrängt, dass man kaum noch Luft gekriegt hat. Und so, auf diese Weise werden diese Menschen jetzt hier in die Vorstadt transportiert, in diesen Bahnen. Das sind auch die Lebensbedingungen dieser Menschen, die in den Vorstädten wohnen. Die müssen mit diesen Bahnen jeden Tag fahren und so gedrängt dort stehen.
Anne Weber und ich ecken an. Die Bahnhof-Security verscheucht uns. Interviews seien hier unten verboten. Also fahren wir weiter. Wie Thierry und die Erzählerin in Bannmeilen nehmen wir eine RER Richtung Saint-Saint-Denis. Am Ausgang der Metrostation Basilique de Saint-Denis auf dem Place du Caquet geht es laut und hektisch zu. Es gibt Supermärkte, Imbisse, Geschäfte. Menschen eilen in die Bahnstation und hinaus. Lieferanten transportieren Waren aus einem Lager.
Ja, so frappierend ist, wenn man hier steht am Metro-Eingang Saint-Denis-Basilique, was das hier für eine krasse, total auch runtergekommene Betonarchitektur ist. Das sind jetzt nicht so Betonklötze, das ist eher so auch spitz zulaufend hier die Gebäude. Und hier ist so auch eins mit so einer Rundung in der Fassade. Aber der Gesamteindruck ist auch hier diese Schlieren und das Moos an dem Beton. Es ist einfach, ich weiß nicht, aus den 70er Jahren. Und es ist von Anfang an nicht wirklich gute Architektur gewesen und ist mittlerweile einfach so öde und runtergekommen, dass man wahrscheinlich nicht unbedingt hier leben möchte.
Wir sind inzwischen im Zentrum von Saint-Denis angelangt. Vorbei am Musée d'Art et d'Histoire Paul-Éluard, einem ehemaligen Karmeliterkloster, das nicht so aussieht, als würde es außer Schulklassen, von denen im Moment keine zu sehen sind, viele Besucher haben. Im nahen Stadtzentrum hingegen sind so viele Leute auf der Straße, dass es schon fast nach Volksfest aussieht. Vor uns schiebt eine hochgewachsene, graziöse junge Schwarze in ein fließendes, bis zum Boden reichendes, nur ihr Gesicht sichtbar lassendes schwarzes Mantelkleid gehüllt, ihren Elektroroller in ein Geschäft, vor dem weitere Gilbabs hängen. In der Rue de la République, die auf die Basilika zuführt, sind weiße Gesichter eindeutig in der Minderheit.
Das ist quasi das Heiligtum oder eines der großen Heiligtümer Frankreichs, nicht nur was die Kirche angeht, sondern auch die französische Geschichte. Das ist ja die Geschichte des französischen Königtums eng mit der Kirche verknüpft. Und auf der rechten Seite ist das Rathaus und wenn man dann die Straße, die direkt gegenüber von der Kirche liegt, entlang geht, kommt man in eine wirklich sehr, sehr bunte und überhaupt nicht traditionell französische Welt, die wirklich einen starken Kontrast bildet mit dem, was diese Basilika hier darstellt. Und das ist immer wieder auch ein Stein des Anstoßes für Rechte, Rechtsradikale oder sehr katholische Traditionalisten, die sich entrüsten darüber, dass diese Basilika mittlerweile in einer solchen emigrantischen Umgebung liegt.
Das dem heiligen Denis oder Dionysius gewidmete Grab oder vielmehr Denkmal wird gerade renoviert und ist hinter Metallgestänge verborgen. Ich erkenne einen goldenen Schrein mit gotischem Überbau. Es scheint sehr zweifelhaft, aber dem Schild zufolge liegen hier auch die Überreste seiner, ebenfalls von den Römern auf dem Montmartre enthaupteten Gefährten, Rusticus und Eleutherios. Der Legende zufolge nahm Denis nach seiner Enthauptung augenblicks seinen abgetrennten Kopf wieder auf und ging damit noch ungefähr 6 Kilometer weiter bis hierher, wo ich jetzt stehe und wo er vor bald 2 Jahrtausenden gestorben und begraben worden sein soll, weshalb wenig später hier eine erste kleine Kapelle gebaut wurde. Weil er enthauptet wurde, wird Dionysius gegen Kopfweh angerufen, steht im Heiligen Lexikon. Seltsamer Kausalzusammenhang.
Die Überfülle an Eindrücken überfordert mich. Auch Anne Weber stand bei den Streifzügen und im Schreiben immer wieder fragend und zeitweilig zunächst ratlos vor den gesellschaftlichen, historischen und politischen Gegensätzen. Sie hatte mit Widersprüchen, nicht beantwortbaren Fragen umzugehen. Manchmal hat Humor geholfen, eine Spannung zu lockern, gerade dann, wenn sich Kontraste nicht auflösen ließen. Während wir etwas erschöpft vor dem Portal der imposanten Basilika stehen, stellt Anne Weber einen weiteren Zusammenhang her.
Im Grunde hat der Saint-Denis, der heilige Denis, eine ähnliche Bewegung vollzogen wie ich, nämlich von dem Inneren der Stadt hat er sich rausbewegt, also von der historischen Stadt Paris hinaus in das, was heute die Banlieue ist, nur dass er eben seinen Kopf unter dem Arm trug und ich meinen aufbehalten durfte.
Wir setzen uns wieder in Bewegung. Nicht überall pulsiert das Leben so wie zwischen der Metrostation und dem Rathaus von Saint-Denis. Hin und wieder ist es sehr still. Und die Straßen wirken wie ausgestorben. Manche Ecken erinnern mich an die Ausstellungsfotos von Bruno Bougelal. Während wir unser nächstes Ziel ansteuern, begreife ich, dass die paar Stunden, die wir zusammen unterwegs sind, um Stationen der Bannmeilen aufzusuchen, nur wenig mit dem zu tun haben, was Anne Weber mit Bruno Bougelal erlebte. Ihre langen Wege, die vielen Stunden und Gespräche waren der Schlüssel zu etwas, das mir als oberflächlicher Betrachterin verborgen bleibt. Eine Szene aus dem Roman fällt mir ein.
Dem Betonturm den Rücken kehrend, gehen wir an dem letzten noch übrig gebliebenen Riesenquader entlang. Und Thierry erklärt mir ahnungsloser, was es mit den abgewrackten Bürosesseln auf sich hat, die an den Hausecken stehen und vor allem mit den jungen Männern oder Jungs, die auf oder neben diesen Sesseln herumlümmeln. Dass es nämlich sogenannte Chauffeur, also Späher sind, die Alarm schlagen, sobald die Polizei auftaucht, um Drogendealer einzuschüchtern oder zu fassen. Er ist noch dabei, mir diese einfachen Sachverhalte zu erklären, über die hier jedes Kind Bescheid weiß, wenn es nicht gar darin verwickelt ist, als sich hinter uns eine tiefe Männerstimme zu einem langgezogenen Ruf erhebt. Und bald darauf etwas weiter weg eine zweite und eine dritte an wieder anderer Stelle. Stimmen, die keineswegs panisch klingen, eher nach einem Klagegesang. Es ist ein Chor, ein Kanon, ein Echoraum, der da entsteht. Der Vergleich scheint mir absurd, aber ich muss an Alphörner denken, die einander über ein Tal hinweg antworten. Das also sind die Alarmsignale der Chauffeur?
Anders als sonst bei den Streifzügen hat Anne Weber den Gesang der Chauffeur mitgeschnitten, gebannt und fasziniert.
Ich bleibe stehen und schaue mich um und sehe wirklich einen Polizeiwagen mit 4 Polizisten darin langsam heranrollen. Thierry gibt mir ein Zeichen und wir gehen in unserem bisherigen Tempo weiter, bis wir die Siedlung hinter uns gelassen haben. Kaum, dass wir abseits sind, erklärt er mir, es sei ratsam, an Orten, an denen der Drogenhandel floriere, nicht stehen zu bleiben, sondern gelassen weiterzugehen, als habe man ein hinter der Siedlung gelegenes Ziel. Und tatsächlich hatte ich gar nicht vorgehabt, stehen zu bleiben, sondern mich ganz dem Verhalten meines Freundes anpassen wollen. Doch als ich hörte, wie sich aus allen Ecken die vielstimmigen, klangvollen Klagerufe erhoben, konnte ich nicht anders als innezuhalten und mich umzuschauen.
Anne Susanne Weber und ich machen an einer Kreuzung Halt und stehen vor einem Ort, den ich bereits auf einem Foto in Bruno Bougelals Ausstellung gesehen habe.
Hier sind wir jetzt direkt neben einer Wohnsiedlung, in der auch mit Drogen gedealt wird. Aber daneben gibt es Straßen mit kleinen Wohnhäusern, natürlich auch ein kleiner Garten dabei ist und da blüht auch hier. Und da blüht auch hier und da mal was, aber insgesamt ist es doch eher trostlos, dieses ganze Departement Seine-Saint-Denis.
Es ist jetzt 2:30 und wir haben Hunger. Doch etwas Essbares zu finden ist wie immer nicht leicht. Wer von einer Vorstadt zur anderen geht, stößt oft lange auf keinen Laden, noch weniger auf ein Lokal, wo er einkehren und vielleicht auch einmal die Toilette benutzen könnte, was gerade Frauen auf Wanderschaft sehr gelegen käme. Aber natürlich begegnen wir keinen Frauen auf Wanderschaft. Und wenn, dann sind es reine Männerkneipen, an denen wir jedes Mal lieber vorbeiziehen. Und da, plötzlich, als ich schon kurz davor bin, mich irgendwo für eine Weile auf einen Bordstein zu setzen, ein Café. Nicht irgendein Café, wie wir gleich merken werden. Es sieht aus wie ein französisches Provinzcafé aus den 50er Jahren. Ein geradezu malerisch anmutendes, niedriges Eckhaus. So klein, dass nichts als das Café darin Platz hat. Zwei Fensterfronten und über dem Eingang ein ausgesprochen französischer Name. Café Le Monjour.
Und in diesem Café gibt es den Café-Inhaber im Buch Rachid, der über diese kleine Kneipengemeinde wacht und wie so eine Art Schutzgott ist und Anlaufstelle einfach für die Menschen, von denen viele der Stammgäste ziemlich verloren sind oder einsam sind. Und unter seiner Obhut finden diese Menschen friedlich zusammen.
Der Blick ins Café ist derselbe wie auf dem Foto. Der Mann, der im Roman Rachid heißt, steht hinterm Tresen. Er betreibt das Café. Weiter hinten sehe ich Bruno Bougelal, der uns erwartet.
Und dann sitzen dort zwei Männer, die auch ein bisschen Modell gestanden haben. Der eine mehr als der andere. Und die sitzen an der Theke und unterhalten sich. Und es ist nicht viel los. Es ist eigentlich nie viel los. Aber wenn man hinkommt, wird man freundlich aufgenommen und es ist einfach schön, auch wenn man so viele Stunden zu Fuß unterwegs war, wie wir das waren, an einen Ort zu kommen, wo man freundlich willkommen geheißen wird und wo man einen Kaffee für 1 Euro mit einem Keks serviert bekommt. Und es ist so ein angenehmer Ort. Und im Roman habe ich auch so ein bisschen das Kaffee in das Zentrum gesetzt, weil es ist einfach so das schlagende Herz des Buches und ein bisschen auch des Departements in meinen Augen. Vielleicht gibt es noch andere ähnliche Orte, aber ich habe nur diesen kennengelernt.
Dann gehen wir mal rein.
Gehen wir mal rein.
So. Die Sonne scheint hell in das Café. Alles darin ist ein bisschen abgenutzt, aber gemütlich und wirkt, als wäre die Zeit stehen geblieben. Der Kaffeeinhaber begrüßt uns und erlaubt, dass wir Aufnahmen machen dürfen. Die Atmosphäre ist ein bisschen wie auf dem Dorf, in der Stammkneipe. Alle kennen sich. Nach der Begrüßung frage ich Bruno Bougelal, was sich durch die Streifzüge für ihn verändert hat.
Es hat schon etliches verändert. Es hat unsere Freundschaft vertieft. Wir stehen ja schon lange in einer engen Verbindung. Dann kam diese Idee. Wir haben die Gegend gemeinsam erkundet. Wir waren auch an den Orten meiner Kindheit. Ich habe ihr das Haus gezeigt, in dem ich mit meinen Eltern gewohnt habe, von meiner Geburt an bis zu meinem 8. Lebensjahr. Das habe ich zuvor noch nie mit jemandem gemacht. Dafür braucht es schon eine sehr tiefe Verbindung. Ich lebe immer noch hier. Mit Anna teile ich viele Geschichten.
Auch dieses Café haben Anne und Bruno gemeinsam entdeckt. Sie haben dort ein Projekt gestartet, bei dem die Besucher Fotos aus ihrem Familienalbum mitbringen, anhand der Fotos aus ihrer Lebensgeschichte erzählen sollten.
We began a project with some of the people of the
Im Moment stockt das Projekt, aber aufgegeben haben sie es nicht. Im Gespräch mit Bruno wird deutlich, dass es bei den Streifzügen eine Grenze gab, die er nicht übertreten wollte.
Eigentlich wollte Anne noch tiefer gehen. Ursprünglich hatte sie geplant, sich stärker auf mich und meine Lebensgeschichte zu fokussieren. Aber nach einigen Monaten hatte ich das Gefühl, das könnte mir doch zu privat werden.
Auch im Roman ist das Gratwandern der Erzählerin und Thierrys zwischen Annäherung und Skepsis immer wieder Thema. Nachdem Bannmeilen erschienen war, brachen die Streifzüge jedoch nicht ab. Bis heute machen Anne Weber und Bruno Bougelal sich ins Neuf Trois auf. Und immer wieder besuchen sie dieses Café. Die Freundlichkeit und Vertrautheit unter den Anwesenden ist spürbar. Anne Weber und ich bleiben noch ein bisschen und machen, was man im Café eben macht. Zeitung lesen, Kaffee trinken, plaudern.
Die Trottinette électrique en vogue chez les tueurs. D'accord.
Ça, c'est pas de bagnole.
Le Parisien, das ist eine Zeitung, die liegt oft in den Cafés aus. Und es gibt immer eine Regionalausgabe, hier ist die Ausgabe Saint-Saint-Denis, das Département Saint-Saint-Denis, dieser nordöstlichen Vorstädte von Paris. Deswegen stehen hier solche Nachrichten drin, wie zum Beispiel, dass die E-Roller bei den Mördern beliebt sind als Fortbewegungsmittel. Und am Ende, ich schaue immer mein Horoskop an, steht hier immer ganz am Ende. Und heute, Sanftmut und Zärtlichkeit sind au rendezvous. Also heute ist ein Tag der Sanftmut und der Zärtlichkeit. Außerdem kann ich meiner Intuition trauen. Im professionellen, im beruflichen Rahmen wird sie mir erlauben, die richtigen Initiativen zu ergreifen. Und meine Mahlzeiten soll ich ausgeglichener gestalten.
Wie kommt die Zeitung ins Café? Das erzählt eine Passage des Romans.
Im Café ist Rashid in der Mittagszeit mit dem Halbstummen alleine. Wie immer spielen sie Domino. Die beiden scheinen sich zu freuen, uns zu sehen. Und kaum hat Rashid jedem von uns einen Kaffee hingestellt, kommt Jesus herein. Jesus ist ein schwarzschöpfiger und rundrückiger kleiner Mann, der einen großen Rucksack mit sich schleppt und aussieht wie ein nicht schielender Columbo. Er spricht schnell und ohne Pause. Und so erfahren wir in der nächsten Dreiviertelstunde unter anderem, dass er Spanier ist und 69 Jahre alt. Dass er eine zu kleine Rente bekommt und deshalb 7 Tage in der Woche vormittags Zeitungen verkauft. Er habe jemandem, dem er etwas dafür gebe, dass er seinen Klapptisch aufbewahre, damit er ihn nicht immer mit sich herumschleppen müsse. Die Zeitungen seien schon schwer genug. Le Parisien koste 1,90 Euro. Davon kriege er 35%. Bei L'Équipe seien es nur 25. Dann habe er noch L'Humanité, den Canard Enchaîné, das Journal du Dimanche. Früher habe er noch den Figaro verkauft, aber den wolle keiner mehr. Heute habe er Le Parisien und Le Teuf, Pferderennenprognosen, gegen 2 Crêpes getauscht. Auch gut.
Moi, je vis en banlieue, je prends mes vacances dans des sous-sols pourris, aux escaliers branlants.
Dann haben wir hier einen Zopf.
Nach ungefähr 13 Kilometern sind wir ins 19. Arrondissement zurückgekehrt, zugegebenermaßen mit ziemlich platten Füßen. Auf dem Schulhof ist immer noch Leben. Wir sitzen am Wohnzimmertisch. Vor uns die offene Kiste mit den Fundstücken.
Das ist ein Zapf, da steht dran, dass ich den gefunden habe in Sarcelles. Das ist eigentlich gar nicht mehr das 9-3-Departement, sondern das ist schon das Nachbardepartement. Aber ich habe ihn trotzdem, wir sind manchmal über die Grenzen des Departements hinausgekommen Und da gibt es eine Wohnsiedlung, Les Vignes Blanches heißt die, habe ich dran geschrieben mit Fragezeichen, weil ich nicht ganz sicher war. Das ist ein ganz dünner, langer schwarzer Zopf, wie er an afrikanische Frisuren oft dran geflochten wird. Und der ist hier irgendwie verloren gegangen und lag darum und ich habe ihn aufgelesen.
Die Fundstücke wirken plötzlich ganz anders auf mich. Zuvor waren sie interessante Objekte aus einer fremden Welt. Nun kann ich sie in Beziehung zu dem Ort setzen, von dem sie stammen.
Rose, angeschlagen. Cimetière de Pantin, Bobigny. Kleine grüne Haarspange, verwittert und verrostet. Cité du Cinéma, Saint-Denis. Le Saint-Coran, Traduction du Saint. Leere CD-Hülle. Rue des Cités, Aubervilliers.
Die Figur des Thierry im Buch macht sich ja ständig lustig über diese Erzählerin. Unter anderem auch, weil sie da Gegenstände aufliest und das offenbar für was Besonderes ansieht, dass da so eine leere CD oder ein Keramikstück, ein zerbrochenes oder ein Zopf, ein langer, rumliegt und sie den mitnehmen will. Weil er macht sich lustig, weil er sie immer als Pariserin bloßstellen will und in diesem Fall als jemand, der diese Fundstücke womöglich verwenden will, um da so in einem Museum für gegenwärtige Kunst eine Art Installation zu machen mit diesen Fundstücken, was für eine völlig absurde Idee ist. Aber das fließt ein in dieses Rollenspiel zwischen den beiden, in dem sie die Rolle gegen ihren Willen auch aber einnehmen muss, weil sie in diese Rolle gedrängt wird, der weißen europäischen privilegierten Frau und ihr gegenüber der aus der Banlieue kommende halb algerischstämmige Mann.
Obwohl Thierry im Roman in Paris geboren und aufgewachsen ist, scheint er sich weniger als Pariser zu begreifen als die Erzählerin. Das Rollenspiel zwischen den beiden hat offenbar die Funktion, diese Spannung zu benennen, aber auch zu brechen. Dieses Prinzip der ironischen Brechung findet sich mehrfach im Werk von Anne Weber. Nun nimmt sie mich mit an einen Ort, der ihr in den frühen Pariser Jahren reichlich exotisch erschienen sein muss. Weil ich den Kontrast zum Paris Extramuros erleben möchte, spielen wir eine Szene aus einem früheren Roman nach.
Also, wir haben hier eine Meeresfrüchteplatte, die zweistöckig ist. Und hier sind Austern drauf und Krabben. Garnelen. Das sind kleine, die nennt man Crevette Gris, so kleine, sehr kleine Krabben. Das sind Muscheln, die man roh isst. Und hier sind noch Präher, das weiß ich nicht, wie die auf Deutsch heißen. Die mag ich besonders gern, diese kleinen hellen Präher. Die haben so einen nussigen Geschmack. Dann gibt es hier Bülow, das sind Meeresschnecken, die werden mit Mayonnaise gegessen, die sind gekocht.
Die alteingesessene Brasserie ist Schauplatz in Anne Webers Roman Luft und Liebe von 2010.
Das war's. Das war nicht in der allerersten Zeit, sondern ich glaube erst kurz nach meinem Studium. Da hatte ich eine Freundin, die habe ich immer noch, die kommt aus der Champagne. Einmal in der Woche gab es auf jeden Fall Champagner. Nicht jetzt unbedingt die großen Marken, aber sie hatte da immer so besondere Flaschen und so. Und sie war überhaupt und ist immer noch so eine Genießerin. Und sie hat mich so ein bisschen initiiert. Ja, mit ihr war ich zum ersten Mal Meeresfrüchte essen und dann so eine Platte Meeresfrüchte in so einer Brasserie zu essen, das ist einfach wie ein Fest. Das macht man natürlich nicht alle Tage, weil es teuer ist. Mittlerweile sehr, sehr teuer, damals noch nicht so teuer. Aber wir konnten uns das einmal im Jahr auf jeden Fall leisten und vielleicht auch zweimal im Jahr.
Die Brasserie ist rappelvoll. Menschen aller Altersstufen, manche schick, manche in Alltagskleidung, Pariser und Touristen. Wir alle tun das, was in Frankreich normal ist und wofür man es liebt. Gut essen. Am Nebentisch feiert eine Gruppe junger Menschen einen Geburtstag. Auch die Protagonistin Lea in Anne Webers Roman Luft und Liebe will feiern. Die Ich-Erzählerin schildert den merkwürdigen Anlass.
Gut, dann würde Lea eben alleine feiern. Trotzig und fest entschlossen aus diesem Tag, komme, was wolle, noch ein Fest zu machen, führte ich sie, den Kopf in einen Schal gehüllt, damit der Regen ihren Willen nicht aufweichen konnte, über den Pont Neuf auf das rechte Seine-Ufer bis zu jener riesigen, bepflanzten Leere, die das ausgerissene Herz der Stadt gelassen hat und wo das gewaltige Kirchenschiff von Saint-Eustache einsam und wie auf den Strand gelaufen steht. Im Pied de Cochon bestellte ich eine Platte mit Meeresfrüchten und eine Flasche Sancerre für sie.
Oh, ist da viel Pfeffer dran an diesen Meeresschnecken. Wahnsinnig. Also erstmal macht man hier die Zange ab und dann nimmt man hier den Nussknacker und knackt sie so auf. Wobei man sich natürlich vollspritzt mit dem. Aber das muss sein. Und so kann man dran an das Fleisch hin.
Sie begann, sich gewissenhaft von den Bigourneau-Schnecken, die einmal aus ihren schwarzen Häuschen herausgepult, kaum größer als ein Apfelwurm sind, bis zu der 2 Handspannenbreiten roten Meeresspinne, die auf der Spitze des Bergs aus zerstoßenem Eis saß, durchzuarbeiten. Ich wies einen Kellner an, den oberen ihrer 2 Teller, auf dem sich schon die leeren Schneckenhäuser und die mit dem Nussknacker aufgebrochenen Schalen der dünnen Meeresspinnenbeine türmten, wegzutragen. Für den Kellner war sie weder verheiratet noch geschieden, sondern einfach nur eine junge Frau mit großem Appetit auf Meeresfrüchte. Bald fing der Wein an, Lea freundlich von allen Widrigkeiten abzuschirmen.
Ja, sie zelebriert ihre Scheidung. Das ist jetzt ein bisschen seltsam im Buch, aber so ist es. Sie geht davon aus, dass man nicht nur eine Heirat feiert, sondern unter Umständen auch eine Scheidung, je nachdem. Und diese Scheidung muss sie natürlich alleine zelebrieren. Aber das tut sie in aller Schönheit und in aller Fülle. Und sie genießt diese Meeresfrüchte und ihre Flasche Sancerre, die sie alleine leert.
In ihrem Kopf und Bauch hob ein gefährlicher Seegang an, den auch ich nicht mehr stoppen konnte. Tapfer klammerte sie sich an die Reling. Alles aber, was nicht Flossfedern und Schuppen hat im Meer und in Bächen, soll euch eine Scheu sein, dass ihr von ihrem Fleisch nicht esst und vor ihrem Aas euch scheut, flüsterte ich ihr ins Ohr. Perfiderweise war ich es doch gewesen, die ihr die Meeresplatte aufgetischt hatte. Schließlich stand sie auf und ich holte den Kellner herbei, damit er den Tisch vor ihr wegziehe. Aber kaum war der Weg frei, sank Lea wieder auf die Bank, ließ den Kopf vornüber sinken und überließ sich den Wellen, die ihr aus der Magengegend entgegenschlugen. Nun kamen, ganz ohne dass ich zu rufen brauchte, gleich mehrere Kellner herbeigesprungen, um die speiende Lea so rasch wie möglich aus dem Speisesaal zu bugsieren.
Krasser als zwischen Luft und Liebe und Bannmeilen könnte der Kontrast der Schauplätze kaum sein. Doch in beiden Romanen findet sich, was Anne Webers Werk so besonders macht. Feiner Humor angesichts bedrückender Situationen. Ein Bewusstsein für die Schwierigkeiten, in denen die Figuren nicht selten stecken. Bevor Anne Weber mit dem Schreiben begann, war sie Übersetzerin. Das Übersetzen vom Deutschen ins Französische hat sie auch bei ihren eigenen Büchern beibehalten. Sie schreibt sie immer zweimal. Zunächst auf Deutsch, dann auf Französisch. So war es auch bei den Bannmeilen. Als Anne Weber 1984 ihre Stelle als Au-pair in Paris antrat, wusste sie nicht, dass sie in Frankreich sesshaft werden würde.
Ich kam ja aus meiner deutschen Kleinstadt, meiner hessischen Kleinstadt Büdingen, dort hatte ich Abitur gemacht. Und dort war das alles eine sehr homogene Welt. So, man war eigentlich nur mit Deutschen auch. Es gab nicht so viele Leute, die woanders herkamen. Auch in der Schule wenig Leute mit, ich mag dieses Ausdruck nicht so gern, mit migrantischem Hintergrund, aber die irgendwo anders hergekommen wären oder deren Eltern. Das war alles sehr deutsch-deutsch in der Schule. Und dann bin ich in eine Welt gekommen, die wirklich so radikal anders und vielfältiger, sehr viel vielfältiger war als meine bisherige.
Anne Webers Interesse an Welten, die anders sind als die ihr Vertraute, spiegelt sich auch in ihren weiteren Werken. Mit Goethes Sohn August wählte sie eine Randfigur als Protagonisten für August, ein bürgerliches Puppentrauerspiel, das 2011 erschien. Die Biografie der französischen Ärztin und Widerstandskämpferin Anne Beaumanoir war die Grundlage für Annette, ein Heldinnenepos. Ihren Freund Bruno Bougelal zum Vorbild für Thierry in den Bannmeilen zu machen, war jedoch ein größeres Wagnis.
Und natürlich habe ich recht bald gemerkt, auch in den Gesprächen, vor allem in den Gesprächen, die ich hatte mit diesem franco-algerischen Freund, der dann zum Modell des Thierry im Buch geworden ist, dass da sehr politische Fragen mit hineinspielen. Und das ganze Buch ist so eine Art Gratwanderung, aber auch was diese politischen Fragen angeht. Denn im Grunde berührt es auch Sachen, über die man dauernd in der Zeitung liest, über irgendwelche identitären Fragen. Die kommen in dem Buch in gewisser Weise vor, aber überhaupt nicht als Begriffe und als theoretische Zusammenhänge, sondern einfach in dem Verhältnis zwischen den beiden Hauptfiguren und in den Gesprächen, in den Dialogen. Und sind aber eigentlich etwas, wogegen sich diese Erzählerin sträubt. Auch diese Zuweisungen und dieses Eingeschlossensein in eine Rolle oder in eine Position in der Gesellschaft ist nicht unbedingt etwas, was sie anerkennt. Das Begriffliche ist etwas, was dem Literarischen konträr ist.
Wir gehen an einem verlassenen Industriegebäude entlang. Rechter Hand sind kleine bewohnte Kähne am Seine-Ufer verteut, die immer maroder werden, je länger wir unterwegs sind. Irgendwann stoßen wir auf einen Grill, einen richtigen, in ein hölzernes Gestell eingebauten, der Marke Barbecue. Daneben eine Bank aus einem auf zwei Holzblöcken liegenden Baumstamm und dahinter ein aus 9 einzelnen Tafeln zusammengesetztes Fresko. Das wirkt, als sei es eigens zur Verschönerung dieses inoffiziellen Grillplatzes gemalt und hier angebracht worden. Abgebildet sind zwei Afrikanerinnen, die nichts als einen um die Hüfte geschlungenen Kanga tragen und einander um Schulter und Taille fassen. Darüber steht groß Bamako. Gehen, wo niemand geht. Wo niemand geht, weil nur Autos fahren. Oder wo niemand geht, weil es nichts zu sehen und zu holen gibt. In verlorenen Ecken, an gehsteiglosen Schnellstraßen, immer stoßen wir auf Menschen, nie sind wir ganz allein. Die abgelegenen, vergessenen Ecken sind nur von uns vergessen. Von anderen werden sie bewohnt.
Wenn es so etwas gibt wie einen Erzählertypus des scheuen Entdeckers, eines behutsamen Forschers, dann verkörpert ihn Anne Weber. Das Café in der Banlieue hat sie auch umbenannt, bedacht auf die Trennschärfe von Realien und Literatur. Webers kluge Vorsicht und Sorgfalt im Umgang mit den Realien hob auch der Literaturkritiker Lothar Müller in seiner Laudatio hervor, als Anne Weber im September 2024 in Koblenz für ihr Werk den Josef-Breitbach-Preis erhielt.
Der Roman in Streifzügen hält sich vom Romanhaften so fern wie von einer mustergültigen Reportage. Dort, wo seine Hauptfigur sein könnte, steht ein kleines Café, in dem Ortsbegegnung und Spracherkundung vielstimmig zusammenfinden. Woher stammt die Vielfalt im Werk Anne Webers, die Unberechenbarkeit, die Überraschung, die jedes ihrer Bücher mit sich bringt? Die Antwort könnte in den Regionen liegen, auf die das Wort Skrupel verweist. Darin steckt das Bedenken, die Besorgnis, auch die Scheu, und in der ältesten Bedeutungsschicht, dem lateinischen Scrupulus, das kleine Steinchen. Skrupel sind Steinchen, die man sich selber in den Weg legt. Unüberwindbar sind sie nicht.
Pinienapfel, Cimetière Intercommunal de la Courneuve. Spielkarte Herz 7, Avenue de Stalingrad, Saint-Denis. Verwittertes Zettelchen mit einem Katzengesicht auf der einen Seite und einem Kopf und der Büste eines Einhorns auf der anderen Seite. Rue Henri Barbusse, Aubervilliers. Fremd und Vertraut. Unterwegs in Paris mit der Schriftstellerin Anne Weber. Ein Feature von Beate Tröger. Es sprachen Antonia Mohr, Lena Drieschner und Cedric Cavator. Ton und Technik Alexander Leier und John Kroll. Regie Maidon Bader. Redaktion Anja Brockert und Frank Hertweg. Produktion Südwestrundfunk 2025.